Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin auf Bayern 2. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind Sie unterwegs. Die Teilnehmer des Civil March for Aleppo. Zu Fuß demonstrieren Sie für Frieden in einem zerstörten Land und laufen dabei einmal quer durch Europa, von Berlin über die Balkanroute bis ins syrische Aleppo. In der Nähe von Prag haben wir den Civil March getroffen. Und im Oktober 1517 soll Martin Luther eigenhändig 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben. Luthers Thesenanschlag gilt seitdem vielen als Geburtsstunde der Reformation, der ersten Reformation. 500 Jahre später kämpfen Humanisten mit 33 Thesen für eine zweite. Schön, dass Sie mit dabei sind. Als andere noch ihre Weihnachtsgans verspeisten, schnürten sie die Stiefel, packten ihre Rucksäcke und zogen los. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag laufen die Teilnehmer des Civil March for Aleppo durch Europa, in kleinen Etappen von Berlin aus bis ins syrische Kriegsgebiet. Mittlerweile befindet sich die Gruppe in Österreich. Vor einem Monat lief sie noch durch Tschechien.
Es ist kalt in Mnichovice, einem kleinen Städtchen südöstlich von Prag. Die Temperaturen liegen seit Tagen unter Null. Der Boden ist hart gefroren und schneebedeckt. Immerhin, nach ein paar stürmischen Tagen herrscht endlich Sonnenschein. Entsprechend gut ist deshalb auch die Stimmung auf dem kleinen Marktplatz. Rund 30 Leute umfasst der Civil March for Aleppo an diesem Tag. Einige Tage später wird er in Brünn wieder deutlich anwachsen. Die Gruppe sitzt um einige provisorisch aufgebaute Tische. Es gibt heißen Tee. Aus einem Radio laufen Lieder des amerikanischen Folkmusikers Rodriguez. Es ist eine bunte Truppe, Frauen und Männer, jung und nicht mehr ganz so jung. An diesem Tag außerdem mittendrin eine kleine Delegation des HVD Bayern. Frühmorgens brach sie in Nürnberg auf, um dem Civil March for Aleppo Spenden zu bringen. Kraftfutter zum Beispiel, warme Socken und weiße Fahnen. Am meisten freuen dürften sich die Läufer aber über den warmen Eintopf, den Sabine Wietz gerade großzügig in Teller schaufelt. Wietz leitet das Humanistische Haus für Kinder in Nürnberg-Mögeldorf. Ihrer Initiative ist der Ausflug nach Tschechien zu verdanken.
Ja, also ich habe an Weihnachten von einer Berliner Freundin von der Aktion erfahren und habe mir das dann im Internet angeschaut und habe mich dann aber auch gleich geärgert, dass ich nicht gleich mitlaufen kann, weil ich da schon meinen Winterurlaub gebucht hatte und habe dann die ganze Zeit überlegt, ja, ich muss irgendwas tun, ich muss die Aktion unterstützen und dann kam mir die Idee, einen Tag heißes Essen nach Tschechien zu fahren. Bin dann zu unserem Vorstand Michael Bauer und habe meinen Arbeitgeber mit ins Boot holen wollen und der war auch sofort begeistert.
Aber worum geht es im Civil March for Aleppo überhaupt? Ins Leben gerufen wurde er anlässlich der Belagerung Aleppos durch syrisches und russisches Militär. Aleppo ist das Symbol für die größte humanitäre Katastrophe, mit denen sich die Welt aktuell konfrontiert sieht, schrieben die Initiatoren des Friedensmarsches damals. Nicht länger zuschauen wollten sie bei dieser Katastrophe, sondern aktiv werden. Vor Ort beschreibt Alex, Mitzwanziger aus Stuttgart, die Ziele des Civil March so.
Es ist alles möglich. Das Schönste ist, dass wir halt wirklich nichts zu verlieren haben. Beziehungsweise das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir den Leuten eben dort in Syrien zeigen, dass es Leute gibt, die sagen, okay, was da unten passiert, ist uns auch nicht egal. Und im Optimalfall können wir eben sogar einen Anstoß an die Politik geben, dass menschliche Belange eben wieder im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche machtpolitischen Interessen.
Vom Civil March for Aleppo erfuhr Alex über Umwege. Um mitlaufen zu können, kündigte er sogar seinen Job. Eine andere Teilnehmerin ist Iris, 52 Jahre alt und aus der Nähe von Berlin. Sie begreift den Civil March als eine Art politischer Pilgerfahrt, als einen Fußmarsch mit Symbolkraft.
Es ist nicht entscheidend, ob wir bis Aleppo kommen oder nieder. Die ganze Wanderung ist ein großes Symbol. So wie jede Demonstration ein Symbol ist, nur die ist nach 2 Stunden vorbei. Wir haben einen langen Zug und eben die Flüchtlingsroute zurück.
Symbolkraft alleine macht noch lange keine Eiseskälte wett. Was also hält Iris und Alex, die beiden Läufer, unter widrigen Bedingungen bei der Gruppe? Es ist die Gruppe selbst, sagt Alex. Er schwärmt von der positiven Energie, aber auch von der freundlichen Stimmung, die dem Civil March an den meisten Stationen seiner Reise entgegenschlägt. Auch Iris sagt, dass der Civil March für Aleppo meist so wahrgenommen wird.
Lebendig und warm. Natürlich nicht von allen, besonders nicht von Autofahrern, die wegen uns stehen bleiben müssen. Und besonders das nicht in der Tschechei. Aber die Menschen sind neugierig. Und wenn du sagst, Krieg ist schlecht und wir wollen Frieden, das erreicht eigentlich fast alle.
Gerade im Moment läuft der Civil March vor Aleppo durch Österreich. In wenigen Tagen passiert er Graz. Dort will dann auch Sabine Wietz wieder dazustoßen. Zumindest für ein paar Tage und diesmal als Läuferin. Im September dann, so ist es jedenfalls geplant, wird der Zug in Syrien eintreffen. Wer sich dem Marsch vorher anschließen oder ihn anderweitig unterstützen will, alle notwendigen Informationen gibt es online unter civilmarch.org. Wir kommen damit zu unseren Kurzmeldungen.
Nürnberg. Mit einer neuen Vorsorgemappe erweiterte der HVD Bayern sein Beratungs- und Serviceangebot. Die Mappe enthält Formulare zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten, außerdem einen Notfall- und einen Organspendeausweis. Kombiniert mit Beratungsgesprächen sollen die Formulare Menschen dabei helfen, Selbstbestimmung und Würde zu wahren, auch bei schwerer Krankheit oder am Lebensende. Konzipiert wurde die Vorsorgemappe zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Die Vorsorgemappe ist ein exklusives Angebot für Mitglieder des HVD Bayern und auf Anfrage im Humanistischen Zentrum Nürnberg erhältlich. Nürnberg. Ganz Deutschland feiert das Reformationsjahr. Ganz Deutschland? Nicht ganz. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers ziehen die Humanistische Akademie Bayern und die Gesellschaft für kritische Philosophie eine kritische Bilanz. Sie fragen nicht nur nach positiven Effekten der Reformation, sondern beleuchten auch ihre Schattenseiten. Luthers Judenhass etwa oder seine unerbittliche Haltung in den Bauernkriegen. Behandelt werden sollen diese Fragen auf einem Tagessymposium am 29. April. Karten sind ab sofort erhältlich unter www.reformationssymposium.de.
Wo wir schon bei der Reformation sind. Es lutert gewaltig in diesem Jahr. Zum 500. Reformationsjubiläum werden Ausstellungen organisiert, Lesungen, Sondersendungen, Konzerte und. Es gibt einen europäischen Stationenweg, natürlich einen großen Kirchentag und Reformationsbotschafter, die über Glauben, Luther und die Reformation sprechen wollen. Und es gibt einen Aufruf zu einer zweiten Reformation, zu einer Reformation hoch zwei. Bei uns im Studio ist Michael Bauer, der diesen Aufruf mitinitiiert hat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Bauer, Sie wollen, so ist der Aufruf überschrieben, eine Reformation hoch zwei. Aber mit Martin Luther hat diese zweite Reformation nichts zu tun, oder?
Mit Martin Luther hat die in der Tat nichts zu tun. Und der Titel ist insofern natürlich provozierend gemeint, als er an diese Reformation in der Renaissance anschließt, die ja in den Jahren dann gefeiert wird, 2017, 2018. Aber was natürlich schon eine Verbindung ist, dass beide dieser Reformationen etwas verändern wollten. Mhm. Und wir wollen auch was verändern. Ich vermute mal, dass wir nicht so viel verändern wie die Reformation Martin Luthers, aber ein bisschen was, dann sind wir schon zufrieden.
Worum dreht sich dieser Aufruf also?
Es geht uns um die Rechte der nicht-religiösen Menschen und auch um deren Gleichstellung. Und da haben wir ja vor einiger Zeit schon den Bericht Gläserne Wände veröffentlicht, wo es genau um diese Thematik ging. Und der endet in 33 Forderungen, wo wir das zusammengefasst haben, was in diesem Bericht steht. Und diese 33 Forderungen sind jetzt die 33 Thesen geworden, wo wir in Anspielung natürlich auf das, was Martin Luther gemacht hat, sagen, wir schlagen sozusagen diese Thesen ans Internet, wenn man das kann, und schauen, was passiert und welche Resonanz wir bekommen und versuchen eben dadurch eine Diskussion in Gang zu bekommen.
Können Sie sich ad hoc an ein paar dieser Thesen erinnern?
Ja, ich habe sie ja geschrieben, ja. Da kann ich mich natürlich daran erinnern. Das beginnt zum Beispiel mit der Frage, inwiefern nicht-religiöse Menschen denn die gleiche Betreuung in schweren Krisen bekommen.
Aha.
Wir haben ja in den Zeiten, in denen wir leben, leider öfter damit zu tun, dass es Attentate gibt, dass es Anschläge gibt, dass es Todesfälle gibt. Religiöse Menschen haben ganz selbstverständlich das Recht und die Möglichkeit, eine ihnen gemäße Form der Trauer auch öffentlich auszuleben, dass ihnen entsprechend geholfen wird.
Mit Begleitung also?
Eine Begleitung, aber das geht auch um die Repräsentanz bei öffentlichen Trauerfeiern. Mhm. Denken Sie zum Beispiel an den schrecklichen Anschlag in Berlin. Mhm. Viele von diesen Menschen waren nicht religiös. Was ihnen aber angeboten wird von öffentlicher Seite, das sind immer Trauerrituale von christlichen Kirchen. Mhm. Das weiß ich auch aus der Erfahrung, dass für nicht religiöse Menschen dieser Trost nichts bringt. Wir nicht religiösen Menschen brauchen eine andere Form der Trauer, eine andere Form der Ansprache, andere Möglichkeiten vielleicht auch. Und wir wollen, dass das berücksichtigt wird. Nehmen Sie einen anderen Fall, zum Beispiel den Bereich von schwerer Krankheit. Da gibt es für Christinnen und Christen die Krankenhausseelsorge, oft finanziert vom Krankenhausträger. Für nicht religiöse Menschen gibt es nichts. Mhm. Warum nicht? Unser Punkt ist, dass die einen, nämlich die religiösen Menschen, oft auch nur die Christinnen und Christen, aus öffentlichen Geldern oder aus Geldern von Pflegekassen oder Krankenkassen Zuwendungen bekommen, die ihnen durch solche Krisensituationen helfen, und nicht religiöse Menschen bekommen die nicht. Es geht also um Gleichbehandlung.
Fällt es schwer, sich mit Ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen, wenn doch scheinbar alle Welt das Reformationsjubiläum feiert?
Na, alle Welt feiert es ja nicht, also ich feiere es zum Beispiel nicht. Die Frage des Gehörs ist regional sehr unterschiedlich. Wir benötigen dafür natürlich die Unterstützung der Politik. Wenn die Politik das unterstützt, dann geht das sehr schnell und sehr einfach, weil wir ja keine Veränderung des Rechtsrahmens fordern, sondern nur eine gleiche Anwendung des bestehenden Rechtsrahmens. Aber damit sind manche Politikerinnen und Politiker schon überfordert. Wir haben eine ganz unterschiedliche Lage zum Beispiel zwischen, ich nehme mal zwei extreme Beispiele, zwischen Brandenburg und Bayern, wo die politischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Also in dem Bereich der CSU, in dem wir hier sind, muss man leider sagen, dass das schon auf sehr große Widerstände in der Politik stößt. Aber die müssen dann eben mit juristischen Mitteln überwunden werden.
Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dem Aufruf? Glauben Sie, dass Ihre Forderungen in nächster Zukunft erfüllt werden? Oder erfüllt werden?
Zum Teil denke ich schon, dass ich was bewegen kann. Das kirchliche Arbeitsrecht zum Beispiel, das ja nicht religiöse Menschen sehr stark benachteiligt. Wir unterhalten ja bei uns beim HVD in Bayern eine Kontaktstelle für Menschen, die hier Diskriminierungen erfahren. Und ich kann Ihnen sagen, das sind viele Fälle, wo Menschen Probleme mit ihrem Dienstgeber, wie das dann dort heißt, bekommen, weil sie zum Beispiel ihre weltanschauliche Überzeugung verändert haben, weil sie diese christliche Kirchenzugehörigkeit nicht mehr teilen und. Ich denke, dass sich das zunehmend relativieren wird in diesem Bereich und zunehmend es auch so sein wird, dass das allgemeine Arbeitsrecht, das es mit guten Gründen ja in Deutschland gibt, auch bei kirchlichen Trägern angewandt wird und hier dieser diskriminierende Sonderweg beendet werden wird. Also ich bin da ganz optimistisch, aber dass die Bäume dann nicht in den Himmel wachsen, das ist natürlich auch klar.
Sagt Michael Bauer, Vorstand des HVD Bayern und Mitinitiator des Aufrufs Reformation hoch 2. Herr Bauer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Reformation hoch 2 heißt der Aufruf zur vollen Gleichberechtigung und Gleichbehandlung nicht religiöser Menschen in Deutschland. Wer den Aufruf und seine 33 Thesen unterstützen möchte, kann dies zum Beispiel online tun unter www.reformation2017.jetzt. Auch eine Möglichkeit, selbst plakatieren. Die Plakate mit den 33 Thesen sind in der Landesgeschäftsstelle des HVD Bayern erhältlich. Auch eine Rolle spielen wird dieser Aufruf auf dem Deutschen Humanistentag 2017 in Nürnberg. Neben anderen diskutieren dort der humanistische Autor Arik Platzek und der katholische Theologe Axel Segers über die Benachteiligung nicht religiöser Menschen in Deutschland. Der Humanistentag steigt vom 15. bis zum 18. Juni in der Nürnberger Meistersingerhalle. Alle Informationen finden Sie online unter www.ht17.de. Haben Sie eine schöne Woche, einen schönen Restwinter und einen guten Frühlingsanfang. Wir hören uns wieder am 14. Mai, natürlich hier auf Bayern 2.